Er soll hingebungsvollen Dienst ausführen, indem er dem spirituellen Meister und den Acharyas die größte Achtung erweist. Er soll mit den Armen Mitleid haben und mit jenen, die ihm gleichgestellt sind, Freundschaft schließen. Doch alle seine Tätigkeiten sollen unter Regulierungen und mit beherrschten Sinnen ausgeführt werden. Erläuterung. In der Bhagavad Gita heißt es im 13. Kapitel eindeutig, dass man hingebungsvollen Dienst ausführen und auf dem Pfad spirituellen Wissens fortschreiten soll, indem man den Acharya annimmt. Acharyopasanam. Man sollte einen Acharya, einen spirituellen Meister, der die Dinge so kennt, wie sie sind, verehren. Der spirituelle Meister muss der von Krishna kommenden Schülernachfolge angehören. Die Vorgänger des spirituellen Meisters sind sein spiritueller Meister und sein Groß-spiritueller Meister und sein Urgroß-spiritueller Meister und so fort, die die Schülernachfolge von Acharyas bilden. Es ist hier empfohlen, dass allen Acharyas die höchste Achtung erwiesen werden soll. Das heißt, Gurushu Naramati. Gurushu bedeutet den Acharya und Naramati bedeutet für einen gewöhnlichen Menschen haltend. Die Vaishnavas oder Gottgeweihten als Angehörige einer bestimmten Kaste oder bestimmten Gemeinschaft zu betrachten, die Acharyas für gewöhnliche Menschen zu halten oder zu denken, die Bildgestalt im Tempel sei aus Stein, Holz oder Metall gemacht, wird verurteilt. Niyamena, man soll den Acharyas den standardgemäßen Regulierungen entsprechend die größte Achtung erweisen. Ein Gottgeweihter soll auch mit den Armen Mitleid haben. Das bezieht sich jedoch nicht auf diejenigen, die materiell gesehen in Armut leben. Der hingebungsvollen Sicht gemäß ist jemand arm, wenn er kein Krishna-Bewusstsein hat. Ein Mann mag materiell gesehen sehr reich sein, doch wenn er nicht Krishna-bewusst ist, gilt er als arm. Auf der anderen Seite pflegten viele Acharyas, wie zum Beispiel Rupa Goswami und Sanatan Goswami, jede Nacht unter einem anderen Baum zu verbringen. Oberflächlich betrachtet erscheint es, als lebten sie in Armut, doch aus ihren Schriften können wir verstehen, dass sie im spirituellen Leben die reichsten Persönlichkeiten waren. Ein Gottgeweihter hat mit den armen Seelen, denen es an spirituellem Wissen mangelt, Mitleid und daher erleuchtet er sie, um sie zum Krishna-Bewusstsein zu erheben. Das ist eine der Pflichten eines Gottgeweihten. Er soll auch mit Personen Freundschaft schließen, die sich auf der gleichen Ebene wie er selbst befinden oder die das gleiche Verständnis haben, das er hat. Für einen Gottgeweihten bringt es keinen Nutzen, mit gewöhnlichen Menschen Freundschaft zu schließen. Er soll mit anderen Gottgeweihten Freundschaft schließen, sodass sie sich durch gemeinsame Gespräche auf dem Pfad des spirituellen Verständnisses erheben können. Das nennt man Ishtagosti. Ich darf das nochmal wiederholen, weil wir das Wort auch gebrauchen, Ishtagosti. Also der Gottgeweihte soll mit anderen Gottgeweihten Freundschaft schließen, sodass sie sich durch gemeinsame Gespräche auf dem Pfad des spirituellen Verständnisses erheben mögen. Das nennt man Ishtagosti. In der Bhagavad Gita findet man einen Hinweis auf Bodhayanta Parasparam, untereinander erörternd. Im Allgemeinen nutzen reine Gottgeweihte ihre kostbare Zeit untereinander, also von den verschiedenen Taten und Spielen Sri Krishnas und Sri Chaitanyas zu chanten und zu sprechen. Es gibt zahllose Bücher wie die Puranas, das Mahabharata, das Bhagavatam, die Bhagavad Gita und die Upanishaden, die unzählige Gesprächsthemen für zwei oder mehr Gottgeweihte enthalten. Freundschaft soll zwischen Personen zementiert werden, die gleiche Interessen und gegenseitiges Verständnis haben. Solche Personen nennt man Svajati, von der gleichen Kaste. Der Gottgeweihte soll jemand, dessen Charakter nicht im standardgemäßen Verständnis gefestigt ist, meiden. Auch wenn er ein Vaishnava oder ein geweihter Krishna sein mag, soll er gemieden werden, wenn sein Charakter nicht vorbildlich ist. Man soll ständig die Sinne und den Geist beherrschen und streng den Regeln und Regulierungen folgen und man soll mit Personen gleichen Standards Freundschaft schließen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sati Devam Gauravani Pracharine Nirvashesa Sanyavari Pakshacharin Jatane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garada Sivasadi Govatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare. Nochmal den Text. Der reine Gottgeweihte soll hingebungsvollen Dienst ausführen, indem er den spirituellen Meister und den Acharyas die größte Achtung erweist. Er soll mit den Armen Mitleid haben und mit jenen, die ihm gleichgestellt sind, Freundschaft schließen. Doch alle seine Tätigkeiten sollen unter Regulierungen und mit beherrschten Sinnen ausgeführt werden. So, ein Punkt, den Srila Prabhupada in der Erläuterung macht, ist das Wort Svajati von der gleichen Kaste. Normalerweise ist es so, dass der Mensch in der materiellen Welt immer eine Art Freundeszirkel sucht. Ein Fußballclub, den Rotarierclub, irgendwelche Logen oder Sekten aufsucht, um eben sich mit Gleichgesonnenen zu verbinden. Diese erste, sagen wir mal, die erste Gruppierung, die er aufsucht, ist natürlich eine Familie. Entweder die eigene, in der er geboren worden ist, oder die Familie, die er gründet. Auf diese Weise versucht das Lebewesen durch eine Art Anschluss an eine Gruppe eine Identität zu finden. Doch diese Identität beruht meistens auf einer falschen Annahme, dass man nämlich identisch ist mit diesem Körper. Es gibt zum Beispiel Heimatvereine, die mit Tränen in den Augen die jeweiligen Hymnen zu ihren Dörfern oder Landstrichen singen. Doch diese Heimatvereine, der Anschluss an solch einen Heimatverein beruht auf einem Irrtum, dass man nämlich geboren worden ist, dass man geboren worden ist in diesem Landstrich und deswegen ein Bewohner dieses Landstrichs ist. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, dass es für die Seele weder Geburt noch Tod gibt. Also ist diese falsche Zugehörigkeit zu einem Kultur, irgendeiner materiellen Gruppierung auf einem Irrtum aufgebaut. Oder es gibt Frauen, die ziehen mit sehr viel Energie in eine Frauenbefreiungsgruppe, die Frauengruppe. Aber auch das beruht auf einem Irrtum. Ich habe heute Morgen in dem Buch geblättert, Heidelberg heute. Da gibt es ein paar, so wie soll ich mich ausdrücken, Spaten mit solchen Vereinen. Frauenverein, Bach-Sängerverein, Heimatverein, Wanderverein. Und ich habe gesucht und gesucht. Ich dachte, hoffentlich steht unser Center for Vedic Studies da auch drin. Aber ich habe natürlich nur so für 4 Minuten geschaut. Aber ich glaube, ich habe es nicht gefunden. Also ich habe zuerst gesucht bei religiösen Gemeinschaften und dann bei Vereinen und dann bei Organisationen und dann bei Kultur. Ich habe diese 4 Sparten durchgegangen und habe es nicht gefunden. Seht, die bedingte Seele ist nämlich im größten Fall daran interessiert, ihr materielles Leben weiterzuführen. Und aus diesem Grunde sucht sie nach einem Verein, einem Maya-Verein. Der Verein der Gottgeweihten ist nicht so oft aufgesucht, also die Vereinigung, sagt man vielleicht besser. So, im Krishna-Bewusstsein verstehen wir, dass wenn wir Gemeinschaft pflegen sollen, dann müssen wir das mit den Leuten machen, die nicht auf einer Illusion aufgebaut sind, die ihr Konzept nicht in Maya verankert haben. Wir müssen das tun mit Devotees und möglichst unsere Verbindung zu unseren falschen Vereinsmitgliedern, unseren Freundschaften und so weiter unterbrechen. Der Devotee möchte in eine reale Welt eintauchen und deswegen vergisst er seine alte Welt mit seinen alten Zugehörigkeitsdingen. Also mir persönlich wurde das sehr klar, als ich als neuer Gottgeweihter in Hamburg lebte. In Hamburg ist ein großer Teil 8 Jahre meines materiellen Lebens geführt worden. 8 Jahre, weniger sogar, 7 Jahre oder so. Und aber in diesen 7 Jahren, das waren die Sturm- und Drangjahre, hat man viel erlebt in Hamburg und mit vielen Gruppierungen zu tun gehabt. In der Jugend waren es die Pfadfinder, in der frühen Jugend, dann ging es später mit einem Fanclub von einer Musikkapelle. Dann Fußball war nie so mein Metier. Aber verschiedene, ja, dann eine politische Gruppierung und dann schließlich eine philosophische Gruppierung. Ständig hat das Lebewesen Zuflucht gesucht. So als ich dann zum Krishna-Bewusstsein kam und jeweils mit den verschiedenen Mitgliedern dieser Gruppierung in Kontakt kam, sah ich, wie sehr sie mich betrogen hatten. Und bin ihnen eigentlich aus dem Wege gegangen, um nicht mehr in diese alten Gruppierungen reinzukommen. Denn das sind Wege unseres materiellen Daseins. Dieses falsche Ego bindet uns an so viele Illusionen. In dem Srimad Bhagavatam wird das falsche Ego mit einem Knoten verglichen. Hridaya Granthis heißt es dort. Ein Knoten des falschen Egos, der die Seele im Herzen an diese körperliche Maschine, diesen Roboter bindet. Dieses falsche Ego beruht auf der Grundauffassung, dass wir dieser Körper sind, und die größte Fessel, die in diesem Bewusstseinszustand auftreten kann, ist die Fessel der Sexualität, wo man sich zum anderen Geschlecht angezogen fühlt, in dem Wunsch, gemeinsam auf der körperlichen Ebene oder auf der mentalen Ebene, wo man sich austauscht, zu genießen. Doch wir sollten verstehen, dass das die größte Fessel ist und uns sehr oft hindert daran, an unseren eigenen Svajanas oder Svajatis, an denjenigen, die wirklich zu uns gehören, eine wirkliche Beziehung aufzubauen. Im materiellen Leben müssen wir uns immer davor hindern, dass unser Bewusstsein Kripana wird, das heißt geizig wird und sich auf eine Sache konzentriert, wobei es die anderen Dinge verliert. Wenn man angezogen wird durch die Bedürfnis, das andere Geschlecht zu genießen, so wird das Bewusstsein Kripana sofort sehr geizig. Man konzentriert sich auf einen bestimmten Menschen und auf die Erweiterung, die man mit diesen Menschen erzeugt, nämlich die Kinder und das Haus und die Verwandten und die Reichtümer und so weiter. Die Seele, die sich, wie wir gestern vorlasen, nach dem ewigen spirituellen Himmel, dem freien spirituellen Himmel und einem liebevollen Austausch mit Krishna sehnt, kann, wenn sie unter diesen, also vom Knoten des falschen Egos zusammengeschnürt wird, nicht mehr Mahatma sein. Sie muss Kripatma werden. Sie muss ein Kleingeist sein, wie man so schön sagt. Und je mehr die Schwierigkeit, je mehr sich in dieses Haushälterleben oder das Grihamedi-Leben, sagen wir mal so, verstrickt, desto kleingeistiger und immer kleingeistiger und enger und noch enger wird sein Horizont. Das war also ein Punkt, den ich gerne machen wollte. Jetzt möchte ich kurz noch weitergehen, dass wir uns platzieren in einem bestimmten Körper und uns dort identifizieren, ist tatsächlich ein großer Fehler, ein großer Irrtum. In der Brihadaranyaka Upanishad, im 4, 1-4, heißt es, was passiert, wenn die Seele ihr Leben zu Ende geführt hat. Eine Person, die stirbt, wenn eine Person stirbt, dann geht die Lebensenergie zunächst einmal ins Herz herein und das Lebewesen hört auf, diejenigen zu erkennen, die es umgeben. Was im Augenblick des Todes geschieht. Die ganze Lebensenergie konzentriert sich im Herzen und man kann nicht mehr durch die Sinne schauen, weil die Lebensenergie nicht mehr mit den Sinnen in Kontakt ist. Dann werden bestimmte Nadis erleuchtet, durch die die Seele verscheidet. Je nachdem, wie qualifiziert das Lebewesen ist, verlässt die Seele und der feinstoffliche Körper den materiellen Körper entweder durchs Auge, durch die Gehirndecke oder durch andere Öffnungen im Körper, sowie der Anus. Das passiert, wenn sie eine niedrige Geburt annimmt. Wenn die Seele den Körper verlässt, dann scheidet auch die Prana, die Lebenskraft, aus dem Körper heraus und alle anderen Pranas folgen nach. Ja. Dann wird das Bewusstsein und die Arbeit, die man erreicht hat, also Karma, die verschiedene Seele also begleiten auf ihrem Wege aus dem Körper. Genauso wie eine Raupe das Ende eines Grashalmes erreicht und dann sich ausstreckt, um einen zweiten Grashalm zu packen, so gibt die Seele den einen Körper auf und nähert sich dem nächsten, der sich ganz nach dem Tätigkeiten des vorangegangenen Lebens richtet. Gut. Das ist also die Aussage aus der Brihadaranyaka Upanishad. Das ist sehr interessant, finde ich. Dies wird weiter im Yajurveda. Heute Morgen kriegen wir all die Zusatzschriften mit 12, 36 bis 37 erläutert. Oh, gelehrte und tolerante Seelen, nachdem du durch die Wasser gewandert bist und Pflanzenformen, bist du immer wieder in einen Schoß gelangt und immer wieder geboren worden. O Seele, du wurdest geboren im Körper von Pflanzen, du wurdest geboren in Bäumen, du wurdest geboren in allen animierten Objekten und du wurdest im Wasser geboren. O Seele, die du leuchtest wie die Sonne. Nach deiner Kremation, nachdem du durch das Feuer und die Erde zur Wiedergeburt gekommen bist und im Bauche der Mutter residiert hattest, bist du jetzt wiedergeboren worden. O Seele, du liegst jetzt glücksverheißenderweise in deiner Mutter. Leib, genauso wie ein Kind in dem Schoß der Mami liegt. So, das ist die Wissenschaft der Reinkarnation, etwas, was von größter Bedeutung auch für unser Leben ist. Wir sind nur vorübergehend hier. Das ist sehr oft gesagt worden. Man kann es aber nicht oft genug wiederholen. Wir sind Durchgangsreisende in der menschlichen Komödie, die immer wieder vom Tode verweht wird. Ein deutsches Sprichwort sagt, der Tod ist der schnellste Reiter. Er überreitet selbst die Morgenröte. Mit anderen Worten, Tod ist etwas Schreckliches, etwas, was uns einholen wird und was der Prüfstein bilden wird für all unsere Tätigkeiten. Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass der Tod noch lange und weit entfernt ist. So, bis zu dem Zeitpunkt des Todes sollten wir in der Lage sein, den Knoten des falschen Egos, der uns verbindet, an diese materielle Welt zu durchtrennen. Wir sollten von einem Kripatma zu einem Mahatma werden, von einem Kleingeist zu einem großen Geist. Wie es so schön gesagt wird in einer der Upanishaden, man sollte sein menschliches Leben nicht beenden in dem Bewusstsein eines Hundes oder eines Katzes, einer Katze. Nun, durch die Tätigkeiten, die man in diesem Leben ausführt, entwickelt man ganz bestimmte, entwickelt sich der Körper, der feinstoffliche Körper, und nimmt eine ganz bestimmte Form an. Vor einiger Zeit habe ich verblüffende Bilder gesehen, und zwar von einer denkwürdigen Ausstellung in Los Angeles, wo es darum ging, Preise dem Hundebesitzer zu verleihen, der es geschafft hatte, so ähnlich auszusehen wie sein Hund. Und es gab da unglaubliche Dokumente, ihr werdet euch wundern, das gab es im Katalog zu sehen, unglaubliche Dokumente, Leute, die sahen wirklich so aus wie der Hund, und zwar nicht nur äußerlich, das ist ja einfach, der Hund hatte zum Beispiel einen adretten Popo-Scheitel, das ist hier so in der Mitte, und so hatte sich der Mensch dann auch so einen Popo-Scheitel angefertigt. Das kann eben, also nicht, das ist das ist noch ganz okay, aber was wirklich frappierend war, der Gesichtsausdruck war so wie der eines Hundes. Zum Beispiel, es gibt diese wirklich spießerischen Hunde, ich weiß nicht, wie die heißen, so richtige eklige Spießer, nicht? Und der Mann sah also genauso aus, war der Augenspießer, nehme ich an, und der sah also genauso aus wie dieser Hund. Warum? Weil er sich so mit dem identifiziert hat. Das ist und da das Gesicht der Spiegel des Geistes ist, hat sich das in dem Gesicht wiedergespiegelt. Wenn man zum Beispiel jeden Morgen seinen Hund ausführt, damit der auf Klo gehen kann, oder wie sagt man das, Pipi machen kann, austreten kann, sagt man, damit er austreten kann, dann ist es klar, da wird das Bewusstsein wirklich so geformt. Und der feinstoffliche Geist wird so geformt wie der Hund. Man merkt also sich die Bäume, an denen der Hund besonders inspiriert ist, und man merkt sich dann, verschiedene Wege, wo der Hund besonders gut drauf ist, nicht? Und dann geht man also mit dem Bewusstsein in so einen Park. Wo ist jetzt der richtige Baum und wo ist jetzt der richtige Weg? Was braucht mein Hund noch? Dann geht man zum Hundefriseur und lässt ihn also sehr interessant schneiden, den Hund, mit modischen Outfits ausstatten und so weiter. Und natürlich, wenn das passiert, keine Frage, der Mensch wird wie ein Hund. Der feinstoffliche Körper nimmt also eine Form an, entsprechend des Bewusstseinszustandes. Der Geist ist immer so wie der Körper. Gedanken. Prabhupada spricht davon, dass der grobstoffliche Körper wie ein Handschuh ist und der Geist wie eine Hand, die da drin ist. Mit anderen Worten, genau wie der Handschuh entsprechend der Hand geformt ist, ist auch der grobstoffliche Körper, sein Gesicht und sein Body, überhaupt der Body, geformt entsprechend des feinstofflichen Körpers. Es gibt im Westen eine Wissenschaft, die ein wenig veraltet worden ist, also sie wird nicht mehr so gepflegt. Ich habe mich sehr ausführlich damit beschäftigt in meinem Kami-Leben. Es nennt sich Physiognomie. Da kann man entsprechend des Gesichtsausdrucks sehen, was für ein Mensch das ist. Und es ist wenn man das richtig lernt, ist es in jedem Fall richtig, den ich bisher gesehen habe. Man kann zum Beispiel anhand der Lippen sehen, wie egoistisch ein Mensch ist. Oder man kann ich habe es vergessen. Ich müsste mich darauf konzentrieren, um all das da wieder auszukramen. Aber das zeigt eindeutig, was Srila Prabhupada so treffend sagt. Das Gesicht ist der Spiegel des Geistes. So, unser feinstofflicher Körper geht also, je nachdem, was für Inhalte drin sind, nach unserem Leben in eine neue grobstoffliche Form hinein, nämlich den neuen grobstofflichen Körper. Nun, manche von euch mögen sich fragen, wie ist es möglich, dass die Seele, wenn sie einmal die menschliche Form des Lebens erlangt hat, das heißt, einen feinstofflichen Körper erlangt hat, der diese Form hat, wieder zurückfällt in den tierischen Form, in die tierische Form des Lebens. Und es ist tatsächlich nicht so einfach. Was dazu geschehen muss, ist, dass das Bewusstsein reduziert wird. Und mir war das nie so klar, bis Sahasraswami in Frankfurt darüber eine sehr interessante Lecture gab, im Gästeprogramm. Und zwar hat er da einen sehr, sehr nice und wichtigen Punkt gemacht. Er sagte, damit der feinstoffliche Körper tatsächlich von der menschlichen Form des Lebens in eine tierische gehen kann, muss das Bewusstsein zunächst einmal stark reduziert werden. Und ein Bewusstsein wird stark reduziert durch was? Was? Schmerz, der in der Hölle zugeführt wird. Das fand ich also. Und er gab das Beispiel, was jedem von uns mal so gegangen ist, bestimmt, wenn man läuft und man geht mit dem, kommt mit dem Zeh irgendwo an, dann ist das Bewusstsein sofort beim Zeh. Bitte, das ist so nice, dieses Beispiel, und macht es actually so klar. Wir alle gehen ja mit unserem Fuß. Ich meine, wir sind da sehr viel unsere Zeit sind wir auf unseren Füßen und auf unseren Zehen. Wenn man nicht gerade einen sitzenden Service hat, sind doch die meisten von uns, also am Tag läuft man, aber niemals denkt man an den Fuß oder an den Zeh. Es ist nicht so, dass man, obwohl dieser Teil so wichtig ist, sich damit beschäftigt. Man geht das an. Man denkt also nie an den Fuß. Also ich habe mir ist das aufgefallen, dass ich nie an den Fuß. Gestern habe ich ein Bild von einem Fuß von mir gesehen. Ich habe gesagt, so einen Fuß habe ich? Weil man beschäftigt sich absolut nie mit dem Fuß. Das ist etwas, was keinem gesunden Menschen einfällt. Vielleicht gibt es Leute, die Fußmaniküre machen, aber normaler Mensch, der denkt da nie dran. Wenn du jetzt aber läufst und du ratschst so mit dem Fuß gegen eine Ecke oder eine Kante, sofort ist das ganze Bewusstsein, was du hast, auf diesen Fuß fixiert. Das ganze Bewusstsein wird reduziert auf den Fuß. Das ist bei jeder Art von Schmerz so. Wenn man besonders längere Zeit eine Krankheit hat und einen Schmerz dabei leidet, dann beschäftigt man sich nur noch mit dieser Sache. Also, das ist, finde ich, so klar. Vor kurzem hatte ich was mit den Nieren. Sonst denkt man nie an die Nieren. Ich wusste nicht mal, wo die sitzen und wie die aussahen. Und dann aber, als das Übel dann kam, habe ich zunächst einmal aufgeschlagen, was sind denn jetzt eigentlich Nieren, was machen die genau? Ich wusste nur, du gehst mir auf die Nieren, daher kannte ich da den Ausdruck, aber also das geht mir auf die Nieren. Sonst wusste ich nicht, da habe ich rausgefunden, wo die genau sitzen und wo die, wie die verbunden sind mit den anderen Gliedmaßen oder Organen des Körpers besser, und wurde plötzlich nierenbewusst. Und durch Schmerz passiert das, wird das Bewusstsein plötzlich so reduziert. Und man will dann eigentlich nur noch frei werden von dem Schmerz. Aus diesem Grunde, jetzt wird mir das auch klar, Srila Prabhupada hat am Ende seiner Briefe immer gesagt, ich hoffe, dieses trifft dich bei bester Gesundheit. Das ist tatsächlich wahr, wenn man längere Zeit krank ist, wird das Bewusstsein einfach, kommt einfach herunter auf die körperliche Ebene. Man wird verzweifelt, man wird sehr körperbewusst. Man sieht, dass kranke Menschen sehr die Neigung haben, egoistisch zu sein. Die denken, die ganze Welt soll zunächst einmal ihre Krankheit sehen und sie akzeptieren, mit dieser diese Krankheit akzeptieren und sich auch um einen kümmern. Nicht, wenn, vielleicht habt ihr mal gesehen, wenn so ein Schwerbehinderter reinkommt und ihr sitzt auf dem Schwerbehindertenplatz, der wird total agitiert und wird total böse auf einen. Ja, weggehe ich, das klar, ich stehe ja schon auf. Aber ich dachte, in der Abwesenheit sollte ja nicht unbenutzt sitzen, sein der Platz, nicht? Und so weiter. Wir werden sehr egoistisch, weil das Bewusstsein wird reduziert. So wie Bhagavad Dharma gesagt hatte, also der Ort, wo das gemacht wird, wo der Geist praktisch so reduziert wird, durch körperlichen Schmerz, sind die höllischen Planeten. Und da geht man also hindurch, durch die höllischen Planeten, bis das Bewusstsein so reduziert wird, dass man sich tatsächlich, dass man nicht mehr sich kümmert um Dinge. Zum Beispiel ein Mensch. Für einen Mensch ist es eines der größten Entwürdigungen, wenn man ihn packt am Kopf und mit der Nase in so frischen Kot drückt. Das ist so heavy. Ich weiß nicht, ob ich das mal so gegangen ist. Ich glaube, keinem ist das hier gegangen. Also sogar mein abwechslungsreiches Leben hat das noch nicht. Das hätte ich wahrscheinlich nicht. Anyway, wird schon total schlecht, nur von diesem blöden Beispiel. Aber das ist, stell ich jetzt durch. Wenn man so gepeitscht und getriezt wird und gequält wird, und so nach einer gewissen Zeit macht es einem nichts mehr aus. Man sieht es im KZ, wird berichtet von Juden. Das ist ein unangenehmes Thema, ich muss immer das schnell. Aber es ist sehr wichtig, das philosophisch zu verstehen. Das ist sehr grafisch, aber dann können wir es vielleicht, vergessen wir es vielleicht nicht. Bei Juden, die so absolut getriezt wurde von diesen Nazi-Offizieren, sieht man, dass die zum Schluss gezwungen wurden, ihren eigenen Kot zu essen und das daran nichts Anstößiges fanden. Zum Schluss waren die total damit, brauchte man sie nicht auffordern, das taten die einfach, weil das Bewusstsein, wie gesagt, so reduziert ist. So, das ist, was passiert auf der höllischen Ebene oder in den höllischen Planeten. Wir werden schließlich so abgestumpft, dass es uns nichts mehr ausmacht, Kot zu essen, und dass wir dann als Schwein geboren werden und perfekt, also ohne uns jemals zu erbrechen dabei. Das Schwein hat, wenn ihr ein indisches Dorfschwein seht, das macht sich nicht einen zweiten Gedanken, soll ich oder soll ich nicht? Was sagen vielleicht die anderen Schweine, wenn ich jetzt einfach Kot esse? Das ist gar keine Frage, da kommt kein kultureller Zweifel auf oder existenzielle Fragen treten da nicht auf, das geht einfach, go for it, nicht? Jetzt rein in die Jauche und jetzt mit großem, jetzt stelle ich, das ist überhaupt kein Problem. Das hat die Seele lernen müssen im KZ der höllischen Planeten. This is hell. Das ist die Tragödie des Menschenlebens. So, wir sollten dieser Dinge eingedenk sein. Die Kapuziner begrüßen sich so, sei des Todes eingedenk. Morte memorandi. Das sagt man. Das ist ein Grußwort. Auch ein Devotee sollte sich vorbereiten auf die wichtigsten Test. Natürlich, der Devotee wird nicht auf die höllischen Planeten kommen, ganz gleich, was er tut. Ich meine, sei denn, er tut ganz schlimme Offense, aber damit wollen wir uns hier nicht beschäftigen, weil das sicherlich keinem danach ist. Aber der Devotee versteht das Leid von Geburt und Tod. In der Bhagavad Gita heißt es, dass wir diskutieren sollen als Devotees über die Leiden der sich wiederholenden Geburten und Toden. Und heute Morgen wollte ich einfach mal die Diskussion in diese Richtung lenken, sodass wir mehr als je zuvor den Wunsch entwickeln, zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Aber es ist tatsächlich wahr und deswegen muss es gesagt werden. Dieses materielle Leben ohne Krishna-Bewusstsein ist wie eine Wüste ohne Wasser. Keinerlei Zuflucht ist dort zu finden. Nur illusorische Zufluchten, die man vielleicht sucht, wenn der Geist ein kleiner Geist wird, ein Kripatma. So, lasst uns deswegen von vornherein den Knoten des falschen Egos verstehen, indem wir uns, wie wurde gesagt, indem wir eingeschränkt sind in unserer Sinnenbefriedigung und mit großem Vertrauen die Regeln und Regulierungen des Bhakti-Yogas praktizieren. Die Praktik des Bhakti-Yogas wird einfach, wenn man Freundschaft pflegt mit den Personen, die das gleiche Interesse haben. Das heißt, wenn wir Zuflucht suchen in der Gemeinschaft von Devotees und es lernen, in dieser Gemeinschaft einen bedeutungsvollen, Krishna-bewussten Austausch zu pflegen. Und ich möchte hier enden, aber nicht bevor ihr nicht die Gelegenheit habt, relevante Fragen zu stellen, wenn es welche gibt. Ja. Nein, Karma hat dafür gesorgt, dass wir den Körper bekommen. Du meinst, was ist die Beziehung zwischen Karma und dem feinstofflichen Körper, wenn es darum geht, einen neuen Körper anzunehmen? Es ist so, dass das Karma unsere Tätigkeiten, unseren feinstofflichen Körper formen. Und in diesem feinstofflichen Körper, oder mit dem feinstofflichen Körper, werden auch die karmischen Reaktionen getragen. Es gibt vier solche karmischen Reaktionen. Zunächst einmal Reaktionen, die in Samenform da sind. Das heißt, dass wir Wünsche haben, bestimmte materielle Tätigkeiten auszuführen. Das sind Wünsche, die wir aus einem vorangegangenen Leben noch mit uns gebracht haben. Dazu hätte ich auch was Interessantes vorzulesen. Diese Wünsche sind gestort oder gespeichert in unserem subtilen Körper, in unserem Verstand, nicht, der ja die Seele begleitet auf ihrer Reise von einer Lebensform in die nächste. So, dann gibt es weitere karmische Reaktionen, die noch da sind, die also da, die dazu führen, dass es, entschuldige, ich war eben nicht so konzentriert, da gibt es viele verschiedene karmische Reaktionen, die wir alle mit uns tragen. Einmal sind die Samenformen, die in uns drin sind, dann sind es die noch ein bisschen weiter manifestiert sind, also die kurz vor Reifen sind, dann sind es die ausreifen und schließlich die Reaktion, die wir schon haben, dieser Körper, den du hast, der Körper, in dem du jetzt hier sitzt, polnischer Körper, nicht? Etwas schiefe Nase, kräftig oder nicht kräftig, mit den Wehwehchen, die du hast, sind die direkte Manifestation deines Karmas. Du wolltest so einen Körper haben. Du wolltest so einen leidenschaftlichen Körper haben. Nicht? Hier wird es gesagt, alle unsere Handlungen und Wünsche folgen uns und werden unser nächstes Leben beeinflussen. Die folgen uns in unserem feinstofflichen Körper. Die Karma ist ja eine feinstoffliche Sache. Es gab einmal eine Frau, die beschloss, eine Therapie zu haben, um die vielen Probleme zu lösen. Also zu Anfang muss man sagen, dass sie als Kind von einer Tante erzogen wurde, deren Ehemann sie ständig molested. Wie sagt man molest? Ein Kind, ein Kinderverführer oder Kindervergewaltiger, nicht? Molest, to molest a child ist, dass man es sexuell missbraucht. Ja, das ist, glaube ich, sogar das Wort. Ihr Onkel missbrauchte sie auf diese Weise ständig. Und obwohl sie es ihrer Tante gesagt hatte, schritt die Tante nicht ein, sondern so dass es dazu kam, dass der Onkel ständig das kleine Mädchen zwang zu diesen Tätigkeiten, bis es 16 Jahre alt war. Erst mit 16 konnte das Mädchen dieser Situation entgehen, indem sie verheiratet wurden. Über die Jahre dann gebar sie 12 Kinder. Mit 27 verließ der Mann, mit dem sie diese Kinder gekriegt hatte, sie. Dann heiratete sie ein zweites Mal und merkte nach ein paar Jahren, dass ihr zweiter Ehemann jedes einzelne ihrer Kinder sexuell missbraucht hatte. Natürlich war sie aufgebracht und ließ sich scheiden. Also dann ging sie in diese Hypnose rein, diese Rückführungstherapie, und der Doktor fand heraus, dass sie in ihrem letzten Leben nicht nur selber ein Kindermissbraucher war, sondern dass sie der Führer war von 12 anderen Leuten, die ebenfalls Kinder verführt, also missbrauchten. Sie traf alle Arrangierungen dafür, als Führer. In diesem Leben erfuhr sie einfach die Reaktion auf ihr vorangegangenes Leben und wurde also hilflos missbraucht, so wie sie es früher bei anderen Kindern gemacht hatte. Dazu kam, dass die 12 Leute, die in ihrem kleinen Club mitgemacht hatten, nun ihre 12 Kinder waren. Stell ich das mal vor. Und diese Sachen. Nun, man muss hierzu sagen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das jetzt vorgelesen, als würde ich das als absolute Wahrheit akzeptieren. Das ist ein schwieriger Bereich, diese Regression, hypnotische Regression, weil sich da so viele Fantasien mit reinmischen. Nicht? Es kann zum Beispiel sein, dass jemand, der in so einem Zustand etwas sagt, nur das sagt, was er in einem Buch gelesen hat oder im Fernsehen gesehen hat und so miteinander vermischt. So, aber ganz gleich, ob das jetzt in diesem spezifischen Fall so war, dass diese Frau tatsächlich im vergangenen Leben also die Führerin oder der Anführer war von einem Ring von Kindermissbrauchern oder nicht. Es ist möglich, dass die Bedingungen, denn die Wünsche, wie wir erfahren, sind eines der karmischen Reaktionen. Ich kann euch das vorlesen, weil das ein wichtiger Punkt ist und ich finde es immer gut, das zu sehen. Das ist im 29. Kapitel der 73. Da wird das also sehr deutlich gemacht. Hier. Manchmal wird gesagt, sagt Srila Prabhupada, dass ein Kind, weil es unschuldig ist, völlig rein sei. Doch in Wirklichkeit ist dies nicht wahr. Die Wirkungen fruchtbringender Handlungen treten in drei aufeinanderfolgenden Stadien zum Vorschein. Ein Stadium wird Bija genannt, die Wurzel. Ein anderes Kutastha, der Wunsch. Und ein weiteres wird als Phalonmukha, im Begriff Früchte zu tragen, bezeichnet. Also diese drei Stufen, das ist jetzt hier sehr klar, diese drei Stufen gehen mit. Der Bija, Kutastha und Phalonmukha, was im Begriff ist, Früchte zu tragen. Das manifestierte Stadium wird Prarabdha genannt, also das ist das vierte, das was bereits in Aktion schon ist, der Body. In manchen bewussten oder unbewussten Stadien mögen die Tätigkeiten der feinstofflichen oder grobstofflichen Körper nicht manifestiert sein. Zum Beispiel die Wünsche, die wir noch in uns haben, sind jetzt nicht manifestiert. Du wirst vielleicht nochmal nach Amerika gehen, zum Beispiel. Jetzt nicht manifestiert. Doch solche Stadien kann man nicht als die Stufe der Befreiung bezeichnen. Ein Kind mag unschuldig sein, doch dies für den Zeitpunkt, doch dies bedeutet nicht, dass es eine befreite Seele ist. Alles wird aufbewahrt und manifestiert sich im Laufe der Zeit. Selbst wenn gewisse Manifestationen im feinstofflichen Körper fehlen, können die Objekte des Sinngenusses in Aktion treten. Das ist sehr nice erklärt alles. Gerade wer sich interessiert für solche Fragen, Psychologie, Reinkarnation, nächstes Leben und so, im vierten Kanto, wenn die in dem Kapitel Gespräche zwischen Narada und König Prachinabahi, wird so deutlich das erklärt. Also sehr, sehr klar. Nein, das, ja, nicht ganz so. Das Bewusstsein ist in einer bestimmten Art und Weise geformt, der Geist ist geformt und du brauchst dann die grobstoffliche Form dazu. Genauso wie da ist eine Hand. Das braucht einen bestimmten Handschuh. Wenn die Hand nur, sagen wir mal, wenn die 6 Finger hat statt 5, gibt es nämlich auch, dann brauchst du einen 6er Handschuh, nicht? Ja. Ach so, wir wollen das, ja, wir wollen nicht leiden, aber wir wollen schon so einen Körper haben. Unser Bewusstsein ist da. Zum Beispiel, ganz einfach, man möchte Eis essen, und man isst Eis, aber man möchte nicht leiden, aber man kriegt eine entsetzliche Magenverstimmung. Magen wird unterkühlt, Schleimhäute werden entzündet, Man kann nur noch Haferflocken mit Milch essen. Nicht? Das ist, das Lebewesen will immer genießen, aber das geht nicht in der materiellen Welt. So, du kannst nicht dem Karma den Vorwurf machen, dass es einfach, oder man kann nicht dem Karma den Vorwurf machen, dass es einfach die Situation ist. Es ist nicht elastisch, das stimmt, weil die materielle Welt ein Ort des Leides ist. Sie wollte nur genießen, wie das Sprichwort. Ich wollte ein Haus bauen, um zu genießen, aber unglücklicherweise brannte es ab. Das ist einfach gar nicht richtig. Ja. Ja. Im Augenblick des Todes ist die Überseele, die ist der Aufseher und der Erlaubnisgeber. Das heißt, die Überseele hat gesehen, was du getan hast und gibt jetzt die Erlaubnis, beziehungsweise trifft die Arrangierung, dass du deinen nächsten Körper antriffst. Und wie sie das macht, ist, indem sie einen von insgesamt 108 Nadis erleuchtet. Diese Nadis verlassen das Herz. Manche gehen nach unten, manche bleiben in dem Brustbereich, manche gehen nach oben. Und die, so, wenn du absolut Dunkelheit hast, das ist, was passiert im Augenblick des Todes, und plötzlich ein Licht aufleuchtet, dann folgst du diesem Licht. Dieses Licht ist die Überseele, die eines dieser Nadis erleuchtet. Und das wird erklärt in der Bhagavad Gita, Sat Va Urvam Gachati Satvasa Madhyetishtanti Rajasa Aganya Guna Vritisa Adho Samasi Gachati. Das heißt, entsprechend der Erscheinungsweisen geht das Lebewesen nach oben oder nach unten. Wenn es in der Erscheinungsweise der Tugend war, verlässt es nach oben und geht es auf die höheren Planeten. Das heißt, es verlässt die Nadis, die nach oben führen in diesem Bereich. Wenn es in der Erscheinungsweise der Leidenschaft gestorben ist, verlässt es die erleuchtet die Überseele diesen Bereich hier, die Nadis in diesem Bereich, und verlässt es dadurch den Körper. Und wenn es in der Erscheinungsweise der Unwissenheit gestorben ist, dann und so weiter und so fort. So, die Kamis können natürlich nicht sehen, dass das, wie soll ich mich ausdrücken, dass das die Überseele ist, weil sie zu sinnvoll sind. Die sehen nur ein Licht. Manche beschreiben, dass sie einen Engel sehen. Da schafft also die Überseele wohl eine Arrangierung. Aber für den Krishna bewussten Devoti, den erscheint Krishna und führt ihn. Jetzt ist es da. Ja. Ja, durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes, heißt es, werden die Wünsche, die in wie in Samenform da sind, daran gehindert zu keimen, sich zu manifestieren. Genauso, das Beispiel wird gegeben, wie Samen, die in einer Pfanne sind, die erhitzt wird, werden keimunfähig gemacht durch diesen Vorgang. So werden Wünsche im hingebungsvollen Dienst also unschädlich gemacht. Ein anderer Punkt in diesem Zusammenhang ist, den hatten wir in einer Vorlesung letzte Woche behandelt, dass Krishna es manchmal macht, dass der Devoti all seine materiellen Wünsche auf einmal sieht. dass er plötzlich in so eine Phase kommt, wo das alles manifestiert vor ihm ist. Und das geschieht durch Krishnas Barmherzigkeit, sodass der Devotee nicht mehr diese Wünsche erleben muss oder erfahren muss. Das wird praktisch mit einmal ihm gezeigt und dann ist er damit fertig. Es kommt manchmal vor bei Devotees, die sehr ernsthaft sind, die dann plötzlich total verwirrt, total in eine komische Situation gebracht. Also die verstehen nicht, was in ihrem Kopf vor sich geht. Nicht? Und dann kommen sie aber aus dieser Phase heraus und sind mit diesem Problem fertig. Das macht Krishna in seiner Barmherzigkeit so. So. Die dritte Art ist, dass wir einen Wunsch erkennen in uns und dass wir dann natürlich etwas Spezifisches tun im hingebungsvollen Dienst, durch das wir diesen Wunsch auf Krishna-bewusste Weise erfüllen. Wenn wir zum Beispiel reisen möchten, dann wünschen wir uns, ich gehe auf Sankirtan, da kann ich durch die reisen. Oder ich möchte gerne zu einer Pilgerfahrt nach Indien aufbrechen und dort kann ich auch. So, auf diese Weise werden diese Wünsche dann geläutert. So, also es gibt drei Dinge, die automatische Frittierung von Wünschen, also unschädliche, oder wie sagt man das, automatische unschädlich werden von Wünschen durch den folgenden hingebungsvollen Dienst, dass man sich einfach sagt nach einer gewissen Zeit, das brauche ich jetzt gar nicht mehr, das wünsche ich mir überhaupt nicht. Nicht, das kommt vor, das kann jeder, glaube ich, in sich feststellen. Man weiß, man hat vorher Wünsche gehabt, verschiedenste Art, die man als Devotee einfach nicht mehr hat. Die ergeben sich nicht so. Dann gibt es noch Wünsche wie, macht plötzlich Krishna manchmal etwas sichtbar. Das ist dieser besondere Fall, über den wir kurz sprachen, wo Krishna die gesamte Summe der Wünsche sichtbar macht. Und der dritte Fall ist, dass wir Wünsche erkennen, die wir haben, und die dedicaten, also wir widmen diese Wünsche Krishna und beschäftigen uns dann entsprechend dieser Wünsche in Krishnas Dienst, sodass sie geläutert werden. Diese drei Möglichkeiten gibt es, was Wünsche betrifft. Vielleicht gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, aber die sind, glaube ich, in dieser Dreierkategorie. Das ist, was immer so, wie das so erklärt wird. Gut, ja, Wünsche, das stimmt, die sind sicherlich noch da. Aber durch besonders entschlossenes, hingebungsvolles Dienen werden diese Wünsche geläutert, sodass man sich gar nicht anderes mehr als Krishna wünscht. Ja, bitte. Ja. Hundertmal sogar, ne? Ja, warum so wenig? Ja. Man kann da also keinen Schuh nehmen. Das wäre einfach und schön. Man muss zu dem Geist predigen. Hart predigen. Also strikt predigen. Also, mein lieber Geist, du bist solch ein Halunke, du kannst mir so große Schwierigkeiten machen, aber hör, jetzt denken wir an Krishna, jetzt chanten wir unsere Runden, auch wenn du nicht willst, jetzt hör mal her. Und gleich, wenn man aufsteht, sollte man gleich Hare Krishna, Hare Krishna. Man kann davon ausgehen, dass man in der Nacht wieder überall war. Man erinnert sich nicht genau an all die Träume, aber da sind Träume, die ständig, also die in jeder Nacht träumt man. Man kann nicht nur traumlos sein, das geht gar nicht. Das ist ein erfreulicher Zustand. Und da geht die Seele kurz rein in den traumlosen Zustand, aber sie geht da also vom durch. Habt ihr das mal gemerkt, wenn man einschläft, kurz bevor man einschläft, Im hingebungsvollen Dienst ist es eigentlich nicht mehr so, aber weil man immer so müde ist, man kann ja sofort einschlafen, das geht ruckzuck. Aber ich weiß, als Kami, wenn ich eingeschlafen bin, habe ich immer erstmal geträumt, wie verrückt. Ich konnte nur einschlafen, indem ich in diesen traumhaften Bewusstseinszustand reingehe. Ich habe erstmal so ein Bild mir vorgestellt. Jetzt gehst du über eine winddurchtoste Klippe und träumte dann, und dann war ich drin im Rasten. Jetzt im Kirchner-Bewusstsein mache ich so, ich chante beim Einschlafen immer. Das ist ein sehr, sehr netter, harter Prozess. Das ist das Beste. Da kommt man am besten durch den Traumzustand, durch diese Zwischenzone hindurch. Und die sind keine Schäfchen, also die über die, über die Dinge, die über die Hürden springen oder so, ne? Man kommt da am besten durch. Und so eine Wissenschaft, das Beste nämlich ist, wenn man in den Tiefschlaf reinkommt, das ist das Allerbeste. Da kann ich viel drüber sprechen, auch so bitter das tut er hier. Einige, das tut er zu weit. Ja, so den Geist, man muss zu dem Geist predigen. Das war unser Ausgangspunkt. Man sagt, hör her, jetzt geht's um Krishna. Ja. Und so weiter und so fort. Ne? Und man musste für den Geist auch, den züchtigt man auch durch, oder prügelt ihn auch, wenn man so will, indem man regulierende Prinzipien akzeptiert und die einfach einhält. Indem man ihm keine freie Wahl lässt. Sehr wichtig, insbesondere auf der Anfängerstufe, dass man sein Leben reguliert, dass der Geist nicht praktisch einen so in so ein wildes, chaotisches Leben reinführt. Ne? Die Voti, sondern reguliert. Hey, immer gleich ins Bett, gleich aufstehen, das ist so gut, damit der Geist stabil wird. Gut, wir haben aber unsere Zeit bei weitem überschritten. Hare Krishna.
Klingenden Mantren und als Folge darauf erschien dann Prithu Maharaj in höchst wundersamer Art und Weise. So, als Prithu erschien, waren die Vortragskünstler, die Magadas, Sutas und Vandis sehr bewandert und also sehr erfreut und lobpreisten ihn mit ausgesuchten Hymnen. Doch hier kommt Maharaj Prithu mit einem wichtigen Punkt. Er sagt, wartet. Bevor ihr mich derart lobpreist, müssen erstmal die Eigenschaften da sein, die ihr tatsächlich lobpreist. Wie hier bei Maharaj Vena, seinem Vater, da waren die Eigenschaften nicht da. Es war ein gewöhnlicher, machthungriger Kaiser, dazu noch der Beste unter den Atheisten, der sich einfach für Gott ausgab und sich lobpreiste, ohne die Eigenschaften, die Qualifikation Gottes zu haben. Und so, Prithu Maharaj sagt, wartet. Unterbrach die sozusagen mitten in ihren Lobeshymnen. Das heißt hier, jemand, der sich bewundern lässt, hier wörtlich zitiert, wenn jemand, der die Eigenschaften einer großen Persönlichkeit nicht tatsächlich besitzt, seine Anhänger veranlasst, ihn zu lobpreisen, in der Erwartung, solche Eigenschaften würden sich in der Zukunft entwickeln, ist diese Art von Lobpreisung im Grunde eine Beleidigung. So, im Falle von Maharaj Prithu war das natürlich nicht gerechtfertigt. Wir wissen, dass er eine Teilrepräsentation Krishnas ist, und dass schon sein Erscheinen höchst wundersam war. Er war in sehr, sehr transzendentaler Art und Weise erschienen, die manchen Doktoren und Genetiker also größte Schwierigkeiten bereiten würden. Er war nämlich ohne Zeugung erschienen, einfach aus dem Leibe seines sinnvollen Vaters. Das ist eine so außergewöhnliche Geschichte, dass ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen werde, die zu beschreiben. Es ist also höchst wundersam. Und außerdem war er geboren worden, also als er erschien, hatte er auf seinen Handflächen all die Merkmale der höchsten Persönlichkeit Gottes. Darüber hinaus war er gleich in Begleitung von Lakshmi erschienen. Später, das konnten man, und darauf bezieht er sich jetzt in seiner Demut, und besser um uns ein Beispiel zu geben, später würde er höchst wundersame Tätigkeiten tun, die eigentlich nur die höchste Persönlichkeit Gottes vollbringen kann. Trotzdem, wie gesagt, um eine Lektion zu erteilen, lehrte er, dass man nicht sich lobpreisen lassen sollte für etwas, was man nicht vollbracht hat, was man nicht eigentlich nicht kann. Und dieser Punkt ist im Grunde genommen eine ganz wichtige Angelegenheit, ein ganz wichtiges Verständnis für uns als Vaishnavas und für die Menschheit im Allgemeinen. Heutzutage ist es so, dass Menschen, um einen Nutzen von anderen zu bekommen, den anderen schmeicheln und den anderen lobpreisen. Oh, du bist also eine großartige Persönlichkeit, du bist praktisch ein Gelehrter unter den Menschen, deine Eigenschaften sind göttlich, was du nicht alles kannst und sagst und tust. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Etikette geworden unter Materialisten. Und wenn das einmal ausbleibt, wenn sie einmal nicht gerühmt werden, dann sind sie sofort sehr beflissen darin, ihre Herrlichkeiten indirekt kundzutun. Ja, wir haben uns ja neulich ein Mercedes gekauft. Oder wir reisen im Sommer nicht zu dem gewöhnlichen Timmendorfer Strand, sondern nach Mallorca. Und wir werden dort ein... Und so weiter und so fort. Nicht? Und indirekt, wir merken das immer, wenn wir mit neuen Gottgeweihten zusammen sind, versuchen sie ihre Herrlichkeiten zu preisen und zu zeigen und sich dafür dann loben zu lassen. Das ist etwas, was tief eingesandet ist in das Verhalten eines modernen Menschen. Und es ist eine Tatsache, du kannst selbst einen Menschen finden, der höchst unwissend ist und in seinem Intelligenzniveau Nakula im Stall gleicht. Wenn du ihm sagst, du bist eigentlich toll, ich möchte sagen, was du sagst, klingt wie Poesie, die sich ein großer Künstler für 2 Jahre ausgedacht hat, dann ist er sofort sehr angenehm angetan und er denkt, wenigstens einer kann meine Herrlichkeiten erkennen. So, diese Art von Umgang, diese Art von Etikette ist eine Art Vergewaltigung der noblen Interessen im Leben. Wir sollten und jeder sollte seine eigentliche Position erkennen, seinen Ausgangspunkt erkennen und von diesem Ausgangspunkt dann Fortschritte machen hin zu höheren Stufen. Höheren Stufen der Entwicklung in seinem Leben. Sich plötzlich nicht mehr versteht als ein demütiger, bescheidener Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes, sondern sich auf irgendwelche vorübergehenden materiellen Eigenschaften, die entweder nicht da sind, wie in den meisten Fällen, bei diesen falschen Lobpreisungen, oder die vielleicht Leihgaben der materiellen Natur sind, auf die wir nicht stolz sein können, weil sie uns nicht gehören, stolz werden und uns nicht weiterentwickeln. Unsere eigentliche Position in diesem Leben ist eine höchst demütige Position. Wir sind stets in großer Abhängigkeit von Geschenken, die wir erhalten oder nicht erhalten. Wenn die Luft, die wir jeden Tag kommen, ausbleibt oder gar verunreinigt wird, womit man heute rechnen muss bei all diesen atomaren Ungeheuerlichkeiten, die geschehen, dann ist unsere Existenz sehr bedroht. wenn wir für mehrere Tage kein Wasser haben, kein klares Wasser, dann sind wir auch sehr bedroht. Wenn wir nicht schlafen, nicht ausreichend schlafen, dann können wir nicht mehr garantieren, was wir denken. Oder können wir dafür keine Verantwortung mehr übernehmen. Wenn wir nicht genügend zu essen bekommen, geht es uns schlecht. Und so weiter und so fort. Wir sind also wir sind von Geschenken abhängig, von der materiellen Natur. Und diese Geschenke lassen sich nicht produzieren in menschengemachten Fabriken. Dort kann man keine klare Luft machen. Man kann nicht mal ein Getreidekorn in einer Fabrik produzieren. Geschweige dann Milch, Sonnenschein und all die Dinge, von denen wir abhängig sind. So, man muss zunächst einmal in seinem Leben seine abhängige Position verstehen. Das wird so einem Beginner im spirituellen Leben wie mir immer sehr klar, wenn man krank wird. Das ist etwa, Krishna hält es anscheinend für notwendig zu meiner Bildung im Krishna-Bewusstsein, dass ich mir immer in solche Katastrophen hereinkomme. So war es jetzt in Mayapur zum Beispiel. In Mayapur lebte man das gewöhnliche Leben eines Devotees, bis man plötzlich eines Tages aufwachte mit rasenden Kopfschmerzen, nachdem man einen großen Albtraum hatte in der Nacht. Und man dachte, well, vielleicht liegt das an der Sonne, die einen zu sehr gebräunt hat in zu kurzer Zeit oder so weiter. Denn als man nach Deutschland kam, wurde das Ganze so schlimm nach mehreren Anfällen von Schüttelfrost und Fieber, dass es gar keine andere Wahl mehr gab, als das zu tun, was man also nur als allerletzte Lösung unternehmen sollte, nämlich ins Krankenhaus zu gehen, um sich den Händen von unwissenden Ärzten zu übergeben. Sei dem wie es will, stellte sich heraus, dass ich eine Seuche nach Deutschland getragen hatte. Eine Seuche, die vor 6 Jahren ein Devotee, den viele von euch nicht kennen, aber ich weiß, dass Ashok ihn noch kennt, der war in Oberschleißheim, so ein lustiger Kleiner, der eine große Anhaftung zur Rockmusik entwickelt hatte. Der war vor einiger Zeit daran gestorben. Ein Typhus abdominalis heißt er. So, im Krankenhaus hatte man genügend Zeit, über diesen philosophischen Punkt nachzudenken, dass wir im Grunde genommen, jeder eigentlich, eine höchst demütige Position einnehmen. Plötzlich kann so eine kleine Salmonelle kommen, die sich überträgt auf eine Art und Weise, die wir von den Detis nicht erwähnen werden. Und mit von einem Tag auf den nächsten wird man in eine unglaubliche Schwierigkeit hineingestürzt. Wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird, verliert man sofort sein Leben. Kann man sein Leben verlieren unter großen Qualen. So, das kann jedem von uns widerfahren, trotz Hospitälern und allerlei Absicherungsmanövern, die wir machen. Selbst das sicherste Auto kann uns nicht garantieren, dass wir tatsächlich am Ziel ankommen und nicht wie einer von den 60.000 Unfalltoten mit aufgeschlitzten Bauch und gebrochener Schädeldecke im Straßengraben röchelnd verenden. Wir sind abhängig, total abhängig. Wir bewegen uns in einem wirklich unglaublich empfindlichen, zerbrechlichen Körper, der als die Brutstätte von Leid bezeichnet wird in den vedischen Schriften, in einer sehr machtvollen materiellen Natur innerhalb der beiden Schranken von Geburt und Tod. Wir können uns und sollten uns mit unserem Recht, wenn unsere Vernunft nur auch nur halb eingeschaltet ist, nicht etwas einbilden auf unsere Position, auf unsere gefallene Position im Ozean von Geburt und Tod. Jeden Morgen können wir erkennen, dass wir gefallen sind, indem wir nämlich unser Vehikel, den Körper, betrachten, in dem sich Tag für Tag 2 Kilogramm Kot entwickeln. Es ist sehr demütigend, unsere Position, sehr abhängig und sehr, sehr denkwürdig. Ein direktes Hinweis darauf, dass wir unsere ewige spirituelle Natur voller Wissen und Glückseligkeit aufgrund unseres Frevels gegen die höchste Persönlichkeit Gottes verloren haben und jetzt hier im Reich der wandelnden Toten im Grunde genommen einhergehen. Das ist nicht sehr etwas, wo man stolz drauf sein kann. So, der Vaishnava erkennt diese Tatsache, dass er abhängig ist von einer größeren Kraft, die alles für ihn arrangiert, für die höchste Persönlichkeit Gottes. Auch die materielle Natur, von der wir regiert werden, befindet sich unter der Fügung bzw. Kontrolle dieser höchsten Persönlichkeit Gottes. Sie bewegt sich wie ein Schatten. Chayeva ist das Sanskrit-Wort. Wie ein Schatten, welcher abhängig ist von der Substanz, so bewegt sich diese materielle Natur abhängig von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Mayadhyakshena prakriti suyate sa characharam hetunanena kontiya jagat viparivatate. Erklärt das in der Bhagavad Gita, diese materielle Natur, sagt er, bewegt sich nicht launhaft, sondern unter meiner Führung. Und unter meiner Führung erzeugt sie die sich bewegenden und die sich nicht bewegenden Lebewesen. Mit anderen Worten, unsere Körper sind ein Produkt der materiellen Natur, die unter der Führung der höchsten Persönlichkeit Gottes diesen Körper produziert hat. Hier, nimm dieses Kostüm des Menschen an. Nimm dieses Kostüm eines gesunden Körpers an. Oh nein, du hast schlechtes Karma auf dich genommen. Nimm du das Kostüm einer kränkelnden Persönlichkeit an. Werd du geboren als Kontergan-Kind und du als Stabhochspringer. So tut praktisch die materielle Natur entsprechend des Karmas und uns unsere maßgeschneiderten Anzüge, diese materiellen Körper, verpassen. Und all dies geschieht mit rechten Dingen. All dies geschieht im Wissen und unter der Kontrolle der höchsten Persönlichkeit Gottes. So, der Devotee, der seine abhängige Position erkannt hat, weiß, dass er zu dieser höchsten Persönlichkeit Gottes eine Beziehung aufnehmen kann. Bhaktyamang abhijanati javanya shashmi tatvataha. Krishna erklärt das. Er sagt, durch Bhakti, durch den Vorhang des hingebungsvollen Dienstes, kann ich so erkannt werden, wie ich in Wirklichkeit bin. Und der Devotee weiß auch, dass er sich da ohnehin abhängig ist von Geschenken, eigentlich an Krishna wenden kann und sich Dinge von Krishna wünschen kann. Das ist die erste Stufe religiösen Erwachens, dass man anfängt, sich von Gott etwas zu wünschen. Oh Gott, gebe mir ein Mercedes-Benz, sang in den 60er Jahren Janis Joplin. Das ist ein normales Verständnis. In den Kirchen zum Beispiel sehen wir Leute beten. Hier in Altötting gibt es eine Marienkapelle, wo also Leute Berichte aufhängen oder aufschreiben an so ein schwarzes Brett. Ich ging zur heiligen Jungfrau und betete darum, dass mir mein Zeh gerade wuchs und ob ihr es glaubt oder nicht. Das geschah tatsächlich. Und da werden auch andere Beispiele gegeben, wo die heilige Maria den Betenden ausgestattet hat mit Reichtum, Gesundheit, Glück und so weiter und so fort. Der Vaishnava weiß davon, er weiß aus dem Srimad Bhagavatam, dass man sich an Krishna wenden kann, voll mit materiellen Wünschen und ob man mit dem Wunsch nach Befreiung und überhaupt wunschlos. Er weiß aber auch, dass es darauf ankommt, sich das Richtige von Krishna zu wünschen. Es gibt eine gute Geschichte aus Vrindavan, die von einer alten Frau ist. Diese alte Frau verdiente sich ihr Brot, indem sie Feuerholz aufsammelte und das für ein paar Paisas auf dem Marktplatz verkaufte. Eines Tages fühlte sich die alte Dame ein wenig kränklich und kam zu spät aus ihrer Hütte hervor, so dass sie in der Dämmerung im Wald ankam. Und sie dachte sich, oh nein, was wird aus mir werden? Ich kann doch nicht in der Dämmerung jetzt genügend viel Holz zusammensammeln. Außerdem bin ich spät dran. Vielleicht waren schon andere vor mir da und haben das Holz, was runtergefallen war von den Ästen, gesammelt. Und außerdem fühle ich mich heute einfach so schwach. Und sie dachte sich, oh, wenn Krishna doch bloß erscheinen könnte. Krishna kann alles. Krishna kann mir auch helfen. So wie sie das so dachte, erschien plötzlich Krishna vor ihr. Eine Hauthöhlung, wie eine frisch aufgezogene Wolke zur Monsunzeit. Und Krishna sagte so, ich habe gehört, dass du etwas hast, um was du mich bitten möchtest. Was ist es, was ich für dich tun kann? Ich bin bereit, dir alles zu geben. Oh, sagte die heutige Alte, Krishna, bitte, gib mir genügend Brennholz. So, Krishna war ein bisschen erstaunt, aber sofort war das Brennholz da. Ist da noch irgendetwas, was ich für dich tun kann? Gibt es vielleicht etwas, was du schon immer wolltest, was du aber bisher nie gewagt hast zu fragen? Ich werde gerne dir alles geben, was du dir nur vorstellen kannst. Die heutzutage Alte dachte nach. Sie dachte nach. Sie durchforschte ihr Herz. Plötzlich kam die Idee. Ja, sagte sie. Ich fühle mich heute so schwächlich. Bitte sei du so gut und trage das Brennholz in meine Hütte. Krishna tat das auch und trug es zu der Hütte. Und das war dann alles. Das war so, als wenn ein Prabhupada vergleicht es immer davon, wenn der König kommt und einem bereit ist, alles zu geben, und ihn dann um eine Handvoll Asche bittet, ist man als höchst dumm zu bezeichnen. So, der Devotee, er wünscht sich das Richtige für Krishna. Er wünscht sich nicht tote Stücke aus Materie für Krishna. Ein Mercedes-Benz zum Beispiel. Oder er wünscht sich nicht Erfolg, der zeitweilig ist wie alles andere. Er wünscht sich nicht die geeignete Frau. Oder er wünscht sich kein Apartment auf der Farm. Der Devotee wünscht sich einfach das, was ihm wirklich hilft. Und was das ist, wird im Srimad Bhagavatam definiert, in dem Vers Tasyaiva Hetu Prayate Tukovida. Ich möchte aber sicher gehen und an dieser entscheidenden Stelle nicht das unkorrekt zitieren, weil das ein wichtiger Punkt ist. Nalabhyate Yat Brahmatam Upayada Talabhyate Dukkavat Anyata Sukam Kalena Savatra Gobira Ramhasa. Wirklich intelligente Menschen mit philosophischen Neigungen sollten nur nach dem wichtigen Ziel streben, dass selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten bis hinunter zum niedrigsten Planeten Patala nicht zu erlangen ist. Das aus Sinngenuss gewonnene Glück erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst, ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheiten bekommt, obwohl man sie sich gar nicht wünscht. So, hier wird festgestellt, dass sich Dinge zu wünschen, wie die Frau, die sich also für ihre Papaisas, mit denen sie sich ihr Reis oder ihre Bidis kaufte, um diese Dinge sollte sich ein Vaishnava nicht, wie soll ich mich jetzt sagen, ausdrücken, bemühen. Es gibt vier Ziele in dieser materiellen Welt, die für einen Vaishnava nicht in Frage kommen, weil sie sich alle auf die materielle Energie beziehen und nicht auf die spirituelle Realität. Diese sind Dharma, weltliche Religiosität, mit der man materielle Vorteile haben will, Artha, das heißt wirtschaftliche Entwicklung, Reichtum und dergleichen mehr, Karma, Sinnenbefriedigung, das heißt Freuden, die durchs Nervensystem wahrgenommen werden, und schließlich dann Moksha, das heißt Befreiung vom materiellen Dasein ohne ein Verständnis von der wesenseigenen Position als ewiger Diener der oder als ewiges Teil der höchsten Persönlichkeit Gottes. So, diese vier Ziele sind für einen Vaishnava, kommen für einen Vaishnava nicht in Frage. Was denn aber ist es jetzt, was in Frage kommt für einen Vaishnava? Das wird von Mahaprabhu gesagt. Es wird gesagt, das fünfte Ziel ist Liebe zu Krishna. Es ist nämlich so, dass durch diese Liebe zu Krishna wir in unserer wesenseigenen Position in Beziehung zu Krishna verankert werden. Liebe ist die Eintrittskarte, die unbezahlbare Eintrittskarte, die uns zurückführt in unseren Zustand ewiger Glückseligkeit, ewiger Wissens und unserer eigentlichen Beziehung zu Krishna, die sehr nektarvoll ist. In dieser Beziehung erfahren wir alle transzendentalen Wohlgeschmäcker gleich einer wunderbaren Sinfonie von Tönen. So vielfältig ist diese Beziehung, die wir zu Krishna haben. Das ist, wonach wir uns sehen hier in dieser materiellen Welt und was wir eigentlich nicht hier finden können. So, es ist wichtig, immer wieder auf diesen Punkt zurückzugreifen, dass wir verstehen, wonach wir uns eigentlich sehen, worauf es uns ankommt in unserem Leben als Vaishnavas. Wir wollen Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein. So, um zu dieser Stufe zu kommen, wo wir uns das Richtige wünschen und nicht von einer Myriade von anderen Wünschen abgelenkt zu werden, ist es wichtig, eine grundsätzliche Erkenntnis zu machen. Wir alle, wenn wir tief in unser Herz forschen, wir wissen selber, dass wir im Maße unseres, wenn wir jetzt älter werden im Krishna-Bewusstsein und immer Krishnas Devotees sein wollen, dass wir uns wohl überlegen wollen müssen, was wir eigentlich wollen in unserem Leben. Wünsche sind etwas, welches Gedanken vorweggreift. Aus Gedanken kommen Tätigkeiten hervor. Und aus Tätigkeiten kommen praktisch die Verstrickung ins materielle Dasein hervor. So, wenn wir jetzt, wo wir jetzt schon länger im Krishna-Bewusstsein sind, oder wie unsere Gäste und Freunde und Sympathisanten, wenn wir uns dem Krishna-Bewusstsein nähern, sollten wir uns sehr tief bewusst werden über die Qualität unserer Wünsche. Was wollen wir eigentlich? Und das ist etwas,